Ja, ihr Geliebten Gottes, es ist schön, wieder bei euch zu sein, hier in Bern. Und wir wollen uns heute Abend einen Text anschauen aus Matthäus 21, die Verse 28 bis 32. Das sind fünf Verse und in diesen fünf Versen, da steckt doch einiges drin. Jesus fragt hier die Verantwortlichen in Jerusalem, die Führer und die Juden: Was meint ihr aber hierzu? Ein Mensch hatte zwei Söhne, und er trat hin zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Danach aber gereute es ihn, und er ging hin. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach: Ich gehe, Herr. Und er ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan?
Sie sagen, der Erste.
Jesus spricht zu ihnen: Wahrlich oder Amen. Ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Euch aber, als ihr es saht, gereute es auch danach nicht, so dass ihr ihm geglaubt hättet. Die Hauptaussage dieses Gleichnisses könnte man wie folgt definieren: Umkehr und Gehorsam. Die Apostel haben dieses Thema auch immer wieder mal aufgegriffen, und ich möchte dazu drei Zitate lesen, eins von Paulus, das andere von Jakobus und das dritte von Johannes. Paulus schreibt in Römer 2, Vers 13, Römer 2, Vers 13: Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes vor Gott gerecht, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Und Jakobus ermahnt uns: Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und Johannes motiviert uns mit den Worten aus 1. Johannes 3, 18. Hier schreibt er in Kapitel 3, Vers 18: Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hier lesen wir ein Gleichnis, das vom Herrn auch sofort ausgelegt wird und von allen Anwesenden vermutlich auch sofort verstanden wurde. Dieses Gleichnis erinnert uns vielleicht auch an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, denken wir an Lukas 15. Es hat auch so gemeinsame Nenner, dieses Gleichnis von den ungleichen Söhnen und das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die gemeinsamen Nenner sind ein Vater und zwei Kinder, die sich völlig unterschiedlich verhalten. In beiden Fällen war zu Beginn das Verhalten des Ersten alles andere als ideal. Doch durch die Umkehr veränderte sich die Gesinnung und dadurch auch das Verhalten. Also es kam nicht nur zu einer inneren Umkehr, sondern die Umkehr bewirkte auch, dass sich das Verhalten veränderte. Bei den zweiten Kindern sah man anfänglich ein besseres Benehmen. Also das zweite Kind hat gesagt: Ja, ich gehe. Oder der zweite, der ältere Sohn, der blieb zu Hause und hat alle Gebote seines Vaters befolgt. Doch gegen Ende beider Gleichnisse verhielten sie sich nicht so, wie es der Gesinnung des Vaters entsprach. Der Zweite hier in unserem Gleichnis hat dann eben nicht das gemacht, was er gesagt hat. Und beim anderen Gleichnis vom verlorenen Sohn, da hat der ältere, zu Hause gebliebene Sohn das Vaterherz nicht erkannt. Das Vaterherz der Liebe, der Gnade und Barmherzigkeit. Er hat diese Herzenseinstellung nicht für sich übernommen, zumindest nicht im Gleichnis. Vielleicht ist es dann später noch geschehen. In beiden Gleichnissen rückt Jesus die Umkehr in den Vordergrund. Die Umkehr ist das Entscheidende. Nicht, ob man von Anfang an ein perfektes Leben geführt hat, sondern dass man umkehrt, sobald man erkannt hat, dass man eben ein verlorener Sünder ist. Obwohl es in der Geschichte des verlorenen Sohnes mehrere Deutungsebenen gibt, so waren mit dem verlorenen Sohn unter anderem auch die Zöllner und Huren gemeint, die durch Buße umgekehrt sind. Es gibt jedoch auch Unterschiede. In diesem Gleichnis ist im Grundtext nicht von Söhnen die Rede, sondern von Kindern. Also, man kann davon ausgehen, dass in diesem Gleichnis kleinere oder jüngere Söhne gemeint sind, vielleicht Teenager oder Kinder. Hier beginnt die Geschichte mit einer Beauftragung des Vaters. Der Vater gibt einen Auftrag oder der Vater hat eine Bitte an seine beiden Söhne, währenddem der verlorene Sohn zu Beginn eine törichte Entscheidung traf, nämlich ich will jetzt das Erbe und will dann das Leben genießen. Wir kennen die Geschichte. Beim verlorenen Sohn sehen wir die Entscheidung, ins Vaterhaus zurückzukehren, und in diesem Gleichnis kommt es zu einer Umbesinnung, so dass der Auftrag des Vaters ausgeführt wird. Jesus beginnt dieses Gleichnis mit einer Frage. Er sagt, was meint ihr aber hierzu? Wenn Jesus den Menschen eine Frage stellt, dann sucht er nicht nach neuen Meinungen oder Ansichten, um damit persönlich weitere Erkenntnisse zu gewinnen, sondern praktisch immer deshalb, weil er die Zuhörer zum Denken anregen wollte. Wenn wir die richtigen Fragen stellen, dann kann das ein Denken anregen. Und das ist etwas, das unserem Herrn Jesus immer ein großes Anliegen war. Natürlich auch den Aposteln, auch Paulus, auch dem Apostel Paulus war es sehr wichtig, dass die Galater in ein Mitdenken hineinkommen, in ein Denken, das vom Wort Gottes her geprägt ist. Seine Fragen, die Fragen von unserem Herrn Jesus, sind so genial, dass jeder ehrliche Mensch nicht mehr ausweichen kann. Ausweichen kann man nur, wenn man gewisse Dinge um jeden Preis nicht wahrhaben will und sie dadurch verdrängt. Die Frage und das kurze Gleichnis, das Jesus hier erzählt, führte dazu, dass sowohl seine Gegner als auch seine Anhänger zum gleichen Ergebnis kamen. Nur ein Sohn tat den Willen des Vaters, nämlich der, der den Auftrag auch ausführte. Nicht der, der gesagt hat, ich will es tun und es dann nicht getan hat. Letztlich war nicht entscheidend, was einer sagte, sondern entscheidend war, was einer tat. Obwohl die Gegner Jesu zum richtigen Schluss kamen, hatte dieser keine Auswirkungen auf ihre persönliche Lebensführung. Und das war eine ganz große Tragödie. Manchmal ist es ja auch bei uns so, dass wir erkennen, was gut und richtig wäre, aber wir wollen es trotzdem nicht tun. Zum Beispiel wissen wir, dass es nicht gut ist, wenn wir negativ über andere Menschen reden. Und trotzdem tun wir es immer wieder. Wahrscheinlich auch deshalb, weil wir uns dann vielleicht ein bisschen besser fühlen oder weil uns das einen gewissen Gesprächsstoff gibt. Aber wir wissen aus der Bibel, dass das nicht gut ist. Wenn wir negativ über andere sprechen, dann sind wir solche, die in den Sprüchen als Ohrenbläser bezeichnet werden. Die Worte des Ohrenbläsers sind wie Leckerbissen, heißt es da. Ich habe jetzt den Vers nicht aufgeschrieben, aber ihr kennt den bestimmt. Was ist eigentlich der richtige Ablauf, wenn wir etwas Negatives bei unserem Bruder feststellen oder bei unserer Schwester? Das Richtige wäre, wenn wir das zuerst einmal im Gebet mit unserem Herrn bewegen und dann auf ihn persönlich zugehen und ihn in aller Liebe darauf ansprechen und fragen oder ihn darauf hinweisen, du, das, was du hier tust oder gesagt hast, das ist wahrscheinlich nicht im Sinne der Bibel, überleg das einmal. Aber wichtig ist, dass unser Gegenüber immer unsere Wertschätzung und unsere Liebe spürt. Das ist eine ganz wichtige Grundlage für so ein Gespräch. Und erst wenn er dann immer noch nicht hören will, dann müsste man vielleicht einen zweiten Bruder hinzunehmen oder ein zweites Geschwister und sagen, du, wir ermahnen dich jetzt noch einmal. Und in der Bibel wird ja auch ein Fall erklärt, wo dann jemand doch nicht sich umkehrt, dann muss das vor der ganzen Gemeinde publik gemacht werden, vor allem dann, wenn es eben etwas ist, das alle betrifft. Der Vater sagt, mein Kind, geh heute hin, arbeite im Weinberg. War die Aufforderung des Vaters eine Bitte oder ein Befehl? Nachdem das erste Kind sagte, ich will nicht, hatte es von Seiten des Vaters keine Konsequenzen. Das legt den Schluss nahe, dass hier der Vater einen Wunsch bzw. eine Bitte aussprach. Der Vater hat seinen Sohn um etwas gebeten, um Mithilfe in seinem Weinberg. Der Vater wünscht sich also, dass sein Kind auch erkennt, was ihm wichtig ist und was ihn beschäftigt. Das Kind oder der Sohn soll am Werk des Vaters teilhaben. Was für eine Ehre! Der Weinberg ist ein Bild auf das Arbeitsfeld Gottes und damit ist sein Volk gemeint. Das kann man nachlesen in Jeremia 12, Vers 10. Gott arbeitet an seinem Volk Israel und seit Apostelgeschichte 10 auch in besonderer Weise an seiner Gemeinde, die ebenfalls als sein Volk bezeichnet wird. Denken wir an Apostelgeschichte 18, Vers 10 oder an Römer 9, Vers 25. Auch wenn Gott in den letzten bald 2000 Jahren mehrheitlich an der Gemeinde aus den Nationen gearbeitet hat, so bleibt das Volk Israel immer noch sein Volk, mit dem er an sein Ziel kommen wird. Das macht Paulus in Römer 9 bis 11 oder bringt er ganz klar zum Ausdruck. Also die sogenannte Ersatztheologie, wonach Gott sein Volk Israel für alle Zeit durch die Gemeinde Jesu ersetzt hat, ist eine Irrlehre. Und es ist so schön, Gott kommt nie in Verlegenheit. Auch wenn viele aus dem Volk Israel den Messias verworfen haben oder nicht angenommen haben, wie wir das im ersten Jahrhundert sehen, so kommt Gott nicht in Verlegenheit. Er hat immer Mittel und Wege, wie er sein Volk ans Ziel führen kann. Gerade im Römerbrief schreibt uns der Apostel Paulus, dass ganz Israel einmal errettet werden wird. Was für eine wunderbare Zusage. Und darüber dürfen wir uns freuen. Der Herr kommt mit seinem Volk zurecht. Der erste Sohn sagt, ich will nicht. Der Sohn hatte keine Lust, eine schweißtreibende Arbeit zu tun und entschied sich im ersten Augenblick gegen die Bitte des Vaters. Was war sein Gedanke? Vielleicht dachte er, was geht mich der Weinberg meines Vaters an? Was bringt es mir überhaupt, diese mühselige Arbeit zu tun? Der Vater versorgt mich mit gutem Essen, er lässt mich in seinem schönen Haus und Garten wohnen, wo ich spielen und tolle Dinge machen kann, wie in der Vergangenheit. So soll sich der Vater doch selbst um sein Geschäft kümmern. Wir kennen diese Gedankengänge und können sie ein Stück weit nachvollziehen. Alles, was nach Mühe und Anstrengung ausschaut und unser angenehmes und genussvolles Leben unterbricht, das meiden wir von Natur aus lieber. Wir machen die Arbeit vorzugsweise dann, wenn sie Spaß macht oder uns einen begehrenswerten Lohn, persönliche Ehre oder Anerkennung bringt. Dann machen wir die Arbeit vielleicht gern, aber im Weinberg des Vaters zu arbeiten, ja, was ich meine, der Vater erwartet sicher von mir, dass ich das kostenlos für ihn tue und jetzt habe ich eigentlich keine Lust dazu. Die Mithilfe im Weinberg seines Vaters hätte ihm im Moment keinen besonderen Vorteil gebracht. Vermutlich war das der Grund, warum er auch wirklich keine Lust darauf hatte, das zu tun, um was ihn der Vater bat. Und dann lesen wir in Vers 29, es gereute ihn und er ging hin. Die Reue bewegte das erste Kind zur Umkehr. Und jetzt wollen wir uns eine spannende Frage stellen, nämlich, wie kam es zu dieser Reue? Das lesen wir leider hier nicht im Text. Aber es ist immer so, wenn in der Bibel etwas nicht steht, dann gibt es sehr oft mehrere Möglichkeiten. Und gerade diese mehreren Möglichkeiten sind sehr spannend und auch interessant. Jesus lässt also diesen Punkt ganz bewusst offen, weil wir ja selber wissen, wie viele unterschiedliche Gründe es geben kann, warum jemand eine Reue empfindet, die dann tatsächlich zur Umkehr führt. Es konnte zum Beispiel ein schlechtes Gewissen gewesen sein. Dieses schlechte Gewissen ließ ihn nicht mehr in Ruhe und er dachte, besser, ich erfülle jetzt meinen Auftrag, damit ich wieder meine Ruhe habe. Sonst habe ich da drin keine richtige Ruhe. Eine solche Haltung ist zwar nicht schlecht, aber sie ist nicht ideal. Man könnte sie zwar als einigermaßen gut bezeichnen, aber diese Einstellung entspricht nicht dem wohlgefälligen und schon gar nicht dem vollkommenen Willen Gottes. Vielleicht werdet ihr erinnert an Römer 12, wo Paulus unterscheidet zwischen dem Guten, dem wohlgefälligen und dem vollkommenen Willen Gottes. Und gut ist, wenn ich dem Herrn gehorche, aber wenn ich es nur aus Pflicht heraus tue, dann ist das nicht wohlgefällig. Ich werde es noch erklären. Wahrscheinlich gibt es einige Christen, die arbeiten einfach deshalb im Reich Gottes, damit sie ihr schlechtes Gewissen beruhigen können.
Vielleicht sagen sie sich sogar, dass Gott mit ihnen jetzt zufrieden sein müsse und sie dadurch einen Platz im Himmel auf sicher hätten. Ich habe jetzt immer mitgearbeitet im Reich Gottes und jetzt habe ich mir meinen Platz im Himmel verdient. Aber es war immer so mühsam und so anstrengend und ja, ich habe es halt gemacht, weil er es wollte.
Das ist eigentlich schade. Die Reue kann aber auch dadurch entstanden sein, dass der Sohn wusste oder ahnte, wie traurig jetzt sein Vater sein würde, wenn er seinen Auftrag nicht ausführen würde. Einen traurigen Vater, der von seinem Sohn enttäuscht sein würde, wollte er nicht sehen. Und deshalb entschied er sich, die Bitte des Vaters zu erfüllen. Hier handelt es sich um das Motiv eines harmoniebedürftigen Sohnes, der die Beziehung zu seinem Vater nicht betrüben wollte. Bei einer solchen Intention wird deutlich, dass dem Sohn die Beziehung zum Vater wichtiger ist als sein momentanes Wohlbefinden. Eigentlich hatte er keine Lust auf eine Arbeit im Weinberg, aber eine gute Beziehung zum Vater hatte für ihn größere Priorität als sein Genuss. Weil ihm seine Beziehung zum Vater wichtiger war als seine persönlichen Bedürfnisse, könnte man sein Motiv als wohlgefällig bezeichnen. Christen, die im Reich Gottes arbeiten, weil sie eine ungetrübte Beziehung zu Gott haben möchten, stellen ihre Beziehung zum Herrscher des Universums über die persönlichen Bedürfnisse. Sie haben erkannt, dass eine gute Beziehung zum Größten, zum höchsten Gott wichtiger als alles andere ist. Jeder Geschäftsmann und ganz besonders jeder Politiker weiß, dass gute Beziehungen das A und O sind, um erfolgreich zu sein. Gute Beziehungen sind mehr wert als Reichtum oder Erfolg. Und wer zum Allmächtigen eine gute Beziehung hat, ist in der sichersten und verheißungsvollsten Position. Eine gute Beziehung ist mehr wert als Genuss oder Selbstverwirklichung. Und jeder, der die gute Beziehung zu Gott mehr gewichtet als seine anderen Bedürfnisse, kann als weise und Gott wohlgefällig bezeichnet werden. Aber das vollkommenste Motiv beinhaltet noch etwas mehr. In seiner ersten Reaktion war der Sohn nicht bereit, den Auftrag seines Vaters zu tun. Dann aber ging er in sich und er bereute sein Verhalten. Vielleicht, dachte er, ich habe einen so lieben Papa. Ich genieße es immer so sehr, wenn er mir abends eine Geschichte erzählt, wenn er mit mir spielt. Es ist jedes Mal so wunderbar, wenn er mich auf seinen Schoß nimmt und mir zeigt, wie sehr er mich liebt. Seine Liebe zu mir ist das Beste, was ich je erlebt habe und besitzen darf. Ich liebe meinen Papa mehr als alles andere. Und weil ich ihn so liebe, will ich auch das tun, was er mir jetzt aufgetragen hat. Ich mache es aus Liebe zu meinem Papa. Das ist das vollkommenste Motiv und das entspricht dem vollkommenen Willen Gottes. Nachdem der Sohn aus Liebe zu seinem Vater in den Weinberg ging, wurde ihm vielleicht noch viel mehr bewusst. Er verstand, dass es ihm nur darum so gut geht, weil der Vater zuvor Zeit und Kraft in diesen Weinberg investierte.
Nur durch das Werk seines Vaters darf er jetzt in einem schönen Haus mit Garten wohnen und vielleicht viele wunderbare Dinge tun. Nur weil sein Vater zuvor im Weinberg hart arbeitete, wurde er täglich satt und durfte eine unbeschwerte Kindheit erleben. Möglicherweise erkannte er auch, dass der Vater ihn jetzt in sein Werk einbeziehen wollte. Was für eine Ehre! Ich werde in das Werk meines Vaters einbezogen. Der Vater will mich am Ertrag und Gewinn seines Geschäftes teilhaben lassen. Und der Weinberg ist ja nicht einfach nur das Geschäft meines Vaters, sondern auch mein Erbe. Dass ich nur dann richtig in Empfang nehmen kann, wenn ich zuvor gelernt habe, wie man damit umgeht und was dabei zu tun ist. Aus Liebe zu mir will mein Vater mich in sein Werk integrieren und mich zu einem würdigen Nachfolger machen. Merken wir etwas, was unser himmlischer Papa mit uns machen will? Er sendet uns in seinen Weinberg, in sein Reich, in die Reichsgottesarbeit, weil wir Erben Gottes sind. Weil wir in Christus alles geschenkt bekommen haben. Uns ist in Christus alles geschenkt. Gegenwärtiges, zukünftiges, Leben und Tod, so schreibt der Apostel Paulus. Und wenn Gott uns in sein Werk einführen will, weil wir die Erben sind, dann ist das höchste Ehre. Das Schönste und Beste, was wir tun können, ist, aus Liebe zu unserem himmlischen Papa und mit Freuden das zu tun, was er uns zu tun heißt. Wenn wir erkennen dürfen, dass unser himmlischer Vater uns an seinem Liebeswerk teilhaben lässt und uns in sein Heilsprojekt mit einbezieht, dann können wir auch erfassen, welche Ehre er uns damit schenkt. Wenn wir Jesus Christus nur gehorchen, weil wir es müssen, dann fehlt uns noch etwas. Wenn ich ihm nur deshalb nachfolge, damit ich gerettet werde, habe ich den himmlischen Papa in seinem innersten Wesen noch nicht wirklich verstanden und erkannt. In der feurigen Liebe zu Jesus liegen die größte Kraft und das wahre Vermögen, auch das zu tun, was er uns als Werk schenken und anvertrauen möchte. Erachten wir es als eine unbeschreibliche Ehre, wenn uns der himmlische Vater mit kleinen und großen Aufgaben beauftragt und uns so in sein universales Heilsprojekt mit einschließt. Nachdem er anfänglich nicht wollte, kostete es ihn vermutlich zuerst etwas Überwindung, in den Weinberg zu gehen. Er hätte lieber etwas anderes gemacht, aber irgendetwas drängte ihn zu gehen und er stellte seine persönlichen Bedürfnisse zurück. Der Wille des Vaters hatte höhere Priorität als seine eigenen Wünsche. Und das machte uns auch unser Herr Jesus vor, als er betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Meistens darf man dann auch die Erfahrung machen, dass die Arbeit, die der himmlische Vater uns gegeben hat,
den Auftrag, den er uns gegeben hat, gar nicht so schlimm ist, wie man anfänglich dachte. Und man erlebt bei der Arbeit im Weinberg des himmlischen Vaters auch immer wieder eine besondere Freude, mit der man anfänglich vielleicht gar nicht gerechnet hat. Nach getaner Arbeit war der Sohn auf jeden Fall viel glücklicher und zufriedener, davon bin ich fest überzeugt, als wenn er sich den ganzen Tag geweigert hätte, den Auftrag des Vaters zu erfüllen. Man stelle sich vor, er hätte den ganzen Tag hätte gespielt und immer gedacht, der Papa hat eigentlich gewollt, dass ich in den Weinberg gehe, aber ich will jetzt hier sein, und dann kommt so, warum muss der Papa mich immer so schwere Dinge fragen, und eigentlich stört das mein Genuss. Aber richtig glücklich ist er dann eben doch nicht. Ich bin fest überzeugt, nach getaner Arbeit konnte er mit Freude und Frieden im Herzen ins Vaterhaus gehen. Die Erfüllung des väterlichen Auftrags war das Beste und letztlich auch das Schönste, was er tun konnte. Die Zöllner und Huren waren, wie auch der verlorene Sohn, nicht gewillt, nach den Geboten Gottes zu leben. Sie wollten das tun, was ihnen Spaß machte. Die Geldliebe, der Betrug, der schnelle Sex schienen ihnen viel mehr Lebenserfüllung zu geben als die Ehrlichkeit und die Geduld oder die Enthaltsamkeit. Der Eigenwille und die Sünde hatten eine so große Anziehungskraft, dass sie davon überzeugt waren, mit der Sünde ein wesentlich schöneres Leben führen zu können, als mit Warten, Arbeiten und Verzichten. Doch irgendwann fühlten sie eine innere Leere, und sie mussten erfahren, wie ihr sogenannt genussreiches Leben zerbrach. Es fiel alles zusammen wie ein Kartenhaus. Mitten im Scherbenhaufen ihres Lebens begegnet ihnen der Heilige Gottes, der absolut Sündlose, und sie machen die unglaubliche Erfahrung, dass dieser Mann Gottes sie trotz allem liebt. So manche Prostituierte zur Zeit Jesu durfte die Erfahrung machen, Jesus liebt mich, obwohl ich so ein liederliches Leben geführt habe. Er liebt mich, und sie haben erlebt, wie Jesus ihnen Wertschätzung gab und sie angenommen hat. Sie erleben eine wunderbare Vergebung und sind von der Liebe Gottes so überwältigt, dass sie gar nicht mehr anders können, als Jesus Christus von ganzem Herzen zu lieben. In dieser Liebe ist es für sie das größte Herzensanliegen, den Liebeswillen des himmlischen Vaters zu tun. Sie gehen mit übergroßer Dankbarkeit in den Weinberg Gottes und erledigen mit großer Freude den Auftrag des Vaters. Nach der Gnadenerfahrung Gottes ging Saulus von Tarsus mit größter Bereitwilligkeit in den Weinberg Gottes, um das zu tun, was ihm der Vater aufgetragen hat. Die erkannte Liebe des Vaters bewirkte in Paulus eine brennende Liebe zu ihm und zu Jesus Christus. Und das war auch die absolut beste Grundlage für seinen Dienst im Reich Gottes. Nicht zuletzt deshalb fragte Jesus Petrus in seinem letzten Gespräch dreimal: Liebst du mich? Anschließend beauftragte er ihn, sich um seine Schafe zu kümmern. Der Dienst im Reich Gottes kann nur dann gottgemäß getan werden, wenn wir Jesus über alles lieben. Wir kommen zum zweiten Sohn. Ich gehe, Herr. Und er ging nicht, Vers 30. Der zweite Sohn schien gewillt zu sein, den Auftrag seines Vaters zu tun. Aber aus irgendeinem Grund machte er es dann doch nicht. Die Antwort, die der zweite Sohn dem Vater gibt, ist sehr interessant. Er bezeichnet seinen Vater als Herr. Das ist ja auch nicht falsch, denn in einer gewissen Weise ist der Vater auch ein Herr und ein Gebieter. Es gilt, den Anweisungen des Vaters zu gehorchen. Respekt und Gehorsam gegenüber dem Vater ist wichtig und richtig. Aber wenn ein Kind im Vater nur den Gebieter sieht, dann wird es nicht in der Lage sein, den Auftrag im Sinne des Vaters zu tun, weil dem Kind die Liebe zum Vater fehlt. Es gibt leider viele Kinder, die in ihrem Vater nur den strengen Gebieter sehen. Sie gehorchen ihm aus Zwang, aus einer Art Kadavergehorsam, und wenn sie denken, dass der Vater sie nicht erwischt, dann machen sie nicht das, was der Vater sich von ihnen wünscht. Die meisten Männer, die eine kriminelle Laufbahn hinter sich haben, hatten eine schlechte oder gar keine Beziehung zu ihrem Vater. Viele Menschen haben ein gestörtes Verhältnis zu ihrem Vater, weil sie von ihm kaum Liebe erfahren haben, oder sie fühlten sich nur dann geliebt, wenn sie alle Erwartungen ihres Vaters erfüllen konnten. Das ist dann eben eine bedingte Liebe. Vermutlich kann nur eine Minderheit aller Menschen Vermutlich hat nur eine Minderheit aller Menschen ein liebevolles Verhältnis zu ihrem Vater. Das ist mitunter auch ein Grund dafür, warum etliche Menschen mit einem Gott, der sich als Vater präsentiert, nicht so viel anfangen können. Sowohl die Hohepriester und Ältesten des Volkes als auch die vorbildlichen Juden versuchten, die über 600 Gebote und Verbote der Tora, der fünf Bücher Mose, möglichst gut einzuhalten. Dabei gaben sie den Geboten mehr Gewicht, von denen sie meinten, sie gut einhalten zu können. Bei ihnen verhielt es sich vermutlich ähnlich wie bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, denen das Verzehnten der Gartenkräuter, die Einhaltung des Sabbats sowie das Aufrechterhalten des äußeren frommen Scheins wesentlich wichtiger war als die Versorgung der Eltern, der Witwen und Waisen. Da waren sie ja gut, die Pharisäer. Sie haben ihren Kümmel verzehntet, ihre Minze verzehntet, sie haben den Sabbat eingehalten, äußerlich haben sie nie Ehebruch begangen, vielleicht nicht Ehebruch begangen, im Herzen schon, und sie dachten, sie seien viel besser als alle anderen Menschen. Also sie haben sich nicht um die Eltern gekümmert, das wirft ihnen der Herr vor, sie haben sich nicht um Witwen und Waisen gekümmert. Ebenso vernachlässigten sie eine Barmherzigkeit, wie wir es zum Beispiel beim römischen Hauptmann Cornelius erkennen können. Apostelgeschichte 10. Durch die Verschiebung der Prioritäten innerhalb der Gebote Gottes empfanden sie sich im Vergleich mit anderen Menschen besser und waren davon überzeugt, den Willen Gottes einigermaßen gut ausgeführt zu haben. Wir kennen ja das Gebet des Pharisäers, der sagte: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da hinten. Die Selbsteinschätzung der hohen Priester und Schrift- und Ältesten des Volkes war vermutlich nicht anders als bei den Pharisäern, sodass sie dachten: Wir gehen auf den Weg Gottes. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir können und machen das. Wir sind von Gott berufen und unser moralisches Verhalten kann sich im Gegensatz zu den Zöllnern und Huren durchaus sehen lassen. Der äußere Schein war gerecht, aber im Herzen waren sie hochmütig, geldliebend, ehrsüchtig und unbarmherzig.
Mit der Not eines Mannes, der unter die Räuber fiel, wollten sie sich lieber nicht beschäftigen. Denken wir an die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Priester und ein Levit gingen an dem Verletzten vorbei. Ihre Dienste im Tempel, sprich im religiösen Machtzentrum, waren natürlich viel wichtiger. Den Schriftgelehrten war die Not der Witwen nicht nur gleichgültig, nein, sie trugen noch dazu bei, dass diese Not immer größer wurde. Jesus hat ihnen gesagt, dass sie die Häuser der Witwen verschlingen. Die Selbstgerechten waren stolz auf ihre Frömmigkeit und sie sahen nur sich selbst. Die Aussage, ich Herr, bringt das ein Stück weit zum Ausdruck. Im Grundtext steht nicht, ich gehe her, sondern nur, ich Herr. Das steht im Grundtext. Aber was heißt das? Müsste man hier ein Fragezeichen nach dem Wort Herr setzen, also im Sinne von, ich Herr? Im Sinne, meinst du mich Herr? Das glaube ich nicht. Weil der Textzusammenhang mehr dafür spricht, dass der zweite Sohn dem Vater eine Zusage macht, die er dann aber nicht hält. Die Übersetzung, ich gehe her, dürfte wohl am ehesten dem Sinn der Gesamtaussage entsprechen. Durch den Umstand, dass das Wort gehe nicht im Grundtext steht, also es steht nur ich Herr, ist es jedoch möglich, dass dieses ich Herr auch noch andere erklärende Worte einsetzen kann. Man könnte zum Beispiel übersetzen, ich kann das Herr, oder ich mach das Herr, oder ich will es tun, Herr. In diesen zwei Worten steckt also mehr drin. Man könnte sagen, das zweite Kind lässt ein Stück weit offen, was es wirklich machen wird. Es wird noch nicht so konkret, aber es gibt den Anschein, das zu tun, was der Herr in Anführungszeichen von ihm verlangt. Das zweite Kind legte sich aber noch nicht fest. Es bringt vielleicht auch die Überzeugung zum Ausdruck, ich befinde mich bereits auf dem Weg, den du mir gewiesen hast. Die hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes waren davon überzeugt, den Auftrag Gottes auszuführen und sich auf dem richtigen Weg zu befinden, da sie dies durch die Beachtung der Schrift schon jahrzehntelang geübt haben, währenddem sich die Zöllner und Huren ganz offensichtlich auf dem falschen Weg befanden. Sie dachten, wir gehören zur Elite Gottes. Es gibt heute ja manchmal auch Gläubige, die denken, wir gehören zur Elite Gottes. Ja, wenn man denkt, ich mache ja alles richtig, ich lese morgen die Losung, ein bisschen Bibel und bete und dann gehe ich am Sonntag in die Kirche und mach sonst noch irgendetwas, also ich bin wirklich ein genügend guter Christ und jetzt reicht es, das ist völlig ausreichend, dann sehen wir hier auch so eine ähnliche Stellung. Aber das Entscheidende, was Gott sich wünscht, ist ja, dass wir aus der Liebe leben. Also, wenn Sie die ganze Schrift ernst genommen hätten, dann hätten Sie erkannt, dass Ihre Aufgabe auch darin bestand, priesterlich für das Volk einzustehen. So wie Mose das in 2. Mose 32 tat oder wie Daniel in Daniel 9. Es war auch Ihre Aufgabe, auf Gott zu achten, indem Sie über seine Worte nachdachten und der Stimme des Herrn die oberste Priorität gaben. Stattdessen suchten Sie die Ehre bei Menschen, Sie arrangierten sich mit dem König Herodes und den römischen Statthaltern, um so Ihre Stellung zu sichern. Sie arbeiteten für ihre eigene Kasse und der Weinberg Gottes war ihnen mehr oder weniger egal. Sie dachten, ich mache das, Herr, weil sie sich mit dem frommen Schein begnügten. Aber
dass es ihnen an göttlicher Gerechtigkeit fehlte, haben sie nicht realisiert. Die Propheten Gottes waren ihnen lästig, sowohl Johannes als auch Jesus deckten die Bosheit ihrer Herzen auf. Das erste Kind tat den Willen des Vaters. Jesus erzählte ein ganz kurzes Gleichnis und stellt im Anschluss eine ganz einfache Frage, die jedes Kleinkind beantworten kann. Egal ob Freund oder Feind, die Antwort war kinderleicht und jeder kommt zu dem gleichen Schluss, das erste Kind tat den Willen des Vaters. Jede Frage bei einer Matura ist schwerer zu beantworten als diese. Das absolut Geniale an der Frage Jesu war die Tatsache, dass er seinen hochintelligenten Feinden deutlich vor Augen führen konnte, dass sie sich in einer Sackgasse befanden. Wenn die Angesprochenen wirklich von ganzem Herzen nach der Wahrheit gesucht hätten, wäre ihnen jetzt klar geworden, dass sie sich auf dem Holzweg befanden. Sie hätten verstanden, dass sie bis dato nicht im Weinberg Gottes gearbeitet hatten. Sie hätten erkannt, dass sie stattdessen weiter in ihrem Sandkasten der Selbstverwirklichung gespielt haben. Sie wollten nicht in den Weinberg Gottes gehen, sondern viel lieber an den Sandburgen der eigenen Ehre arbeiten. Ihre hohe Intelligenz ermöglichte es ihnen, die einfache Wahrheit Gottes erfolgreich zu verdrängen. Ihre eigene Schlauheit baute um ihr Herz einen Schutzwall gegen die ganz einfache Wahrheit Gottes. Die Elite des Volkes hat mit ihrer Antwort ihr eigenes Urteil gesprochen. Wer den Aufforderungen Gottes nicht Folge leistet, hat seine Qualifikation, ein Führer des Volkes zu sein, definitiv verloren. David hat in seinem Gespräch mit dem Propheten Nathan auch sein eigenes Urteil gesprochen, aber im Gegensatz zu den Hohepriestern und Ältesten tat er Buße und kehrte um. David hätte sein Königtum verloren, wäre er nicht umgekehrt. Innerhalb dieses Gespräches von Matthäus 21 bot Jesus den Ältesten die gleiche Möglichkeit an, wie sie Nathan dem David anbot. Doch sie machten von der Möglichkeit einer Buße und Umkehr keinen Gebrauch, ganz im Gegensatz zu den Zöllnern und Prostituierten. Ich komme zum Schluss. Das große Problem der Hohepriester, Ältesten, Pharisäer, Sadduzäer und Schriftgelehrten war nicht in erster Linie ihre mangelnde Kenntnis, sondern ihr Unglaube, ihr mangelndes Vertrauen auf Gott. Sie glaubten Johannes nicht, der die Menschen zur Buße aufrief, weil sie dachten, dass sie diese Buße gar nicht nötig hätten. Ihre Einschätzung basierte lediglich auf einem Vergleich mit den übrigen Menschen. Und bei diesem Vergleich empfanden sie sich als überdurchschnittlich gut. Genau dieses Vergleichen führt in die Sackgasse der Überheblichkeit, die zu Beginn vielleicht sehr süß schmeckt, aber am Ende im Verderben endet. Wer aus Glauben und im Vertrauen auf Gott lebt, der schaut auf Gott und auf seinen Gesalbten. Und dabei wird einem die eigene Unzulänglichkeit und Fehlerhaftigkeit immer mehr bewusst. Dieses Bewusstsein bewirkt zuerst einmal das Gefühl der Verlorenheit. Aber zum Glück schenkt uns der Blick auf den Gesalbten Gottes auch die Gewissheit der absoluten Vergebung und die Erkenntnis, vollständig aus der Gnade Gottes leben zu dürfen. Ja, und vollständig mit der Gerechtigkeit Jesu Christi bekleidet werden zu dürfen. Das wiederum erzeugt eine große Freude über die Liebe Gottes, die dann auch uns lieben lässt. Weil die Zöllner und Huren ihre Verlorenheit erkannten, wurden sie demütig, und weil sie aber auch die bedingungslose Liebe Gottes erfahren durften, begannen sie auch Gott von ganzem Herzen zu lieben. Die Arbeit im Weinberg Gottes war und ist der Auftrag Gottes. Dabei geht es vornehmlich darum, dass viele gute, genießbare Früchte für den Vater entstehen. Es soll zu einer reichen Ernte für den himmlischen Vater kommen. Es sollen Früchte seines Wohlgefallens entstehen. Früchte der Liebe, des Friedens und der Freude. Damit diese Früchte entstehen dürfen, müssen die Triebe der Selbstgefälligkeit und des Hochmuts weggeschnitten werden. Es ist notwendig, die kleinen Füchse der egoistischen Schlauheit und der widergöttlichen Erkenntnis zu fangen, damit sie den Weinberg nicht verderben. So lesen wir es in Hohelied 2, Vers 15. Wer sich in der Arbeit am Weinberg Gottes engagiert, der kümmert sich mit einer hingebenden Liebe um diesen Weinberg. Dabei kümmert er sich in Liebe um die Geschwister im Herrn, auch dann, wenn diese Geschwister manchmal schwierig und voller Fehler sind. Dazu möge uns der Herr Jesus Gnade geben. Ich möchte noch beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir auch für dieses Gleichnis, das wir hier sehen dürfen. Und ich danke dir, dass du ein Vater bist, der uns mit einbeziehen will in dein wunderbares Heilswerk. Schenk, dass wir uns einbeziehen lassen aus Liebe zu dir. Und wir danken dir, dass du uns als deine Erben eingesetzt hast. Wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen. Amen. Zum Segen möchten wir noch aufstehen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Amen. Amen. Gott befohlen, gesegnete Zeit euch.